wollen anfangen in dem schönen, wunderbaren, herrlichen Namen Jesus, der über alle Namen ist. Und wir preisen Gott mit Hosanna. Hosanna. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es ist unser Herr. Er kommt. Er muss nicht kommen. Er ist schon da seit 2000 Jahren durch den Heiligen Geist. Er ist mitten unter uns. Lass uns aufstehen und seine Gegenwart preisen. Jesus, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist hier bist und uns und du verklärst uns auch den Vater. Und wir haben die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, gerade jetzt mitten unter uns. Und ich freue mich über deine Gegenwart. Amen. Preis uns auch heute ab. Komm, Jesus, wir laden dich ein. Heiliger Geist, leite du uns. Heiliger Geist, begegne uns. Mit den Händen als Zeichen unserer Liebe. Jesus, du siehst es. Oh, ich bete dich an. Halleluja. Solange Moses die Hände nach oben hielt, emporhielt zum Himmel, solange siegte das Volk Gottes. Halleluja, Herr, und wir beten dich an. Kura shikalata salaramashida ramasanti. Kura mashura masanti. Solange wir in Anbetung sind, oh, werden wir siegreich sein. Wird das Volk Gottes siegen, wird Jesus Sache siegen. Ura baramashida ramasi pasubanasa. Halleluja, Halleluja. Gott. Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm. Lass uns Platz nehmen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Wir wollen den Herrn loben und preisen, ihm die Ehre geben. Und solange wir in Anbetung sind, wird voll Gottes siegen. Das ist mir hier beim Singen so groß geworden. Moses hob die Hände und voll Gottes siegte. Die Hände wurden schlapp. Und das Volk Gottes wurde auch schlapp. Also es hängt sehr viel von uns ab, wo unsere Hände sind. Zum Himmel oder in der Tasche, nach unten, irdisch gesinnt, welche Gesinnung wir auch immer haben. Wir wollen geistliche Gesinnung sein, voll Geistes sein und Großes vom Herrn erwarten. Wir gehen auf Himmelfahrt zu, wir gehen auf Pfingsten zu. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes, ihr sollt sie empfangen, sagt der Herr, und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber zuerst heute mal herzlich eingeladen zu diesem Gottesdienst, wie gehe ich mit der Kraft Gottes um? Dann, wir wollen am Samstag, also morgen, Gott will dich vom Himmel her berühren. Also du musst von oben her von Gott berührt werden. Und wenn du von Gott berührt wirst, auch wenn es nur mit dem kleinen Finger, weißt du, wenn schon der kleine Finger Gottes so große Wirkung hat, was dann die Hand Gottes? Preis Gott. Die Dämonen werden mit dem kleinen Finger vertrieben. Aber die Hand Gottes vollbringt Wunder, herrliche Taten, Heilungen, Segnungen, spaltet das Wasser. Der Herr hält uns in seiner Hand. Also Gott will dich vom Himmel her berühren. Dann am Sonntag um 10 Uhr der Geist, aus dem wir leben. Wir leben nicht aus Fantasie, wir leben aus dem Heiligen Geist. Praise Gott. Und heute, wie geht man mit der Kraft Gottes um? Ich will euch schon auf Pfingsten einstimmen und damit ihr wisst, was man mit der Kraft Gottes überhaupt alles anfangen kann. Was ihr für die Kraft Gottes bekommt, wenn du die Kraft Gottes hast. Zuerst mal eine ganz kleine Frage. Willst du die Wahrheit hören? Willst du die Wahrheit hören? Willst du von Gott bewegt werden? Willst du von Gott angerührt werden? Es gibt verschiedene Kräfte in der Heiligen Schrift. Es gibt mancherlei Kräfte, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Es gibt verschiedene Kräfte und wir haben mit verschiedenen Kräften zu tun. Gute Kräfte und schlechte Kräfte. Dieselben Kräfte, die gut sind, können auch gleichzeitig schlecht sein. Je nachdem, von wem das kommt und auf wen es wirkt, wie auch immer. Wir haben ja in der Antike Menschenkraft gehabt, Tierkraft gehabt. Dann kennen wir die Wassermühlen, die Wasserkraft, Windkraft, Dampfkraft, die Kraft der Motore seit 150 Jahren, die Elektromotore, Roboter, Computer. Dann die Düsenantrieb, dann kommt man wieder zurück zu der Natur, Alternative, Sonnenenergie, Windenergie, Kraft. Dann gehen wir wenn wir weitergehen, was ist Kraft? Ich will nur sagen, bevor wir uns Gedanken machen, Umgang mit der Kraft, wo überall Kraft ist, Kraft der Worte. Ein starkes Wort ist Ja und ein starkes Wort ist Nein. Die machtvollen Worte, kraftvolle Gedanken, kraftvolle Gebete, die Macht des Lobens, lobe dein Kind und du wirst sehen, macht alles. Lobe deinen Partner, der springt über die Mauer. Lobe irgendeinen Menschen und du wirst sehen, er ist zu Höchstleistungen bereit. Und dann Gottes Kraft. Gottes Kraft hat einen ganz bestimmten Ansatzpunkt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also das ist also, wo der liebe Gott am liebsten zu Hause ist, bei den Schwachen. Gottes Kraft ist also bei den Schwachen. Die Kraft muss kontrolliert werden, jede Kraft, auch die Kraft Gottes muss kontrolliert werden. Kräfte, stell mal vor, ich würde hier eine Explosionskraft freisetzen, das ist ein Dieselmotor oder Benzinmotor. Das ist nichts anderes wie, da explodiert etwas und das ist Kraft. Aber die Kraft muss gelenkt werden. Jede Kraft, auch die Kraft des Heiligen Geistes, braucht eine Lenkung und Steuerung. Du kannst nicht einfach so wild daherkommen und dich wild entfalten. Lass mal eine Pflanze wachsen. Dann macht es, geht jede Richtung, wie es ihr passt, aber wir sollen kultiviert werden. Die Kräfte, die Naturkräfte müssen gelenkt werden. Der Mensch kontrolliert die Kräfte, was es auch immer ist, welche Kraft auch immer ist, die Kraft des Glaubens. Wenn wir eins werden in etwas, und in der Einheit steht eine große Kraft, schon ganz am Anfang der Bibel steht es beim Turmbau zu Babel, und was die sich vornehmen, das werden sie auch erreichen. Wenn du dich mit 2, 3 Leuten verbindest oder mit 1000 Leuten dich verbindest, du wirst es erreichen. Die Menschen wollten auf den Mond kommen und sie sind auf den Mond gelandet, auch wenn 6000 Jahre dazwischen vergangen sind. Alles werden sie ausführen, die Kraft der Einheit, was man sich vornimmt. Und Gott hat das verhindert, deshalb hat er die Leute zerstreut und die Leute verwirrt. Die Bibel ist voller Kraftwirkungen. Die Bibel ist voller Kraftwirkungen. Und die größten Kräfte hat man erst in unserem Jahrhundert entdeckt. Atomkraft, all diese großen Energien, Gravitationskräfte und dergleichen, dass man diese Kräfte sich zunutze gemacht hat. Und die Kraft muss man sich zunutze machen. Newton hat diese Gravitationskräfte entdeckt, und zwar in einem Herbstabend wahrscheinlich oder Tag, geht er in seinem Garten spazieren und da fällt ein Apfel auf den Kopf. Und dann überlegt er sich, warum ist der Apfel mir auf den Kopf gefallen? Warum ist er nicht in die Luft geflogen, nach oben, warum fiel er mir auf den Kopf? Und dann hat er sich Gedanken gemacht über die Naturgesetze. Und Gott hat uns auch seine Gesetze gegeben, die Gesetze des Geistes, des Glaubens, und welche Gesetze auch immer sein mögen. Und wir können diese jetzt anwenden oder nicht anwenden. In Lukas Kapitel 6, Vers 19, eine Kraft ging von ihm aus, von Jesus, und er heilte sie alle. Da heißt das Wort Kraft, Dynamis, also Dynamo, Energie ging von Jesus aus, und er heilte sie alle. Die Leute mussten nur den Saum seines Kleides anfassen, und schon sind sie von Gott berührt gewesen. Die blutflüssige Frau insbesondere. Kraft gibt es nicht ohne Kontrolle, nützliche Kraft, sinnvolle Kraft ohne Kontrolle, auch geistliche Kraft, also wenn Gottesdienste durcheinander sind, da kann Gott nicht wirken. Gott wirkt in geordnete Gottesdienste, das heißt, wo eine geistliche Ordnung ist, göttliche Ordnung ist, wo die Liebe herrscht. Die Liebe ist eine ganz gewaltige Kraft, die dann alles so kanalisiert. In der Bibel heißt es, es wird in Schwachheit gesät und es wird in Kraft auferstehen. Also denk an Samenkorn, eigentlich eine tote Sache. Legst aber in der Erde, plötzlich hast du einen Kastanienbaum, Apfelbaum, Birnbaum, eine Karotte, eine Tomate, was auch immer sein will. Immer das, was du siehst, das wird die Erde hervorbringen. Gottes Plan und Gottes Wille ist immer Kraftsteigerung. Kraftsteigerung, Leistungssteigerung. Also wir wachsen mit der Zeit. Ein kleines Kind hat kleine Kraft, großer Mensch hat große Kraft, hoffe ich wenigstens. Was würde ein Auto ohne Kraftstoff sein oder tun? Das schönste, teuerste Auto, kannst du ein Luxusauto haben, ohne Kraftstoff ist es wertlos. Und deshalb der Frommste, der Gläubigste, der in der Bibel fundierteste, nützt nichts, wenn die Kraft Gottes fehlt. Deshalb auch Jesus hat 3 Jahre lang seine Jünger ausgebildet und dann sagt er beim Weggehen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr sollt Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann werdet ihr das ausleben, was ich euch gesagt habe und gelehrt habe. Kraft. Wo kriegt man Kraft? Wie bekommt man? Kraft braucht eine Übertragung. Ich denke nur Motor und dann Kardanwelle und dann irgendwo auch in der Hackachse, dann wird die Kraft übertragen. Kraft braucht also entweder Keilriemen und eine Kette oder egal was es ist, oder eine Achse, damit die Kraft übertragen werden kann. Die Kraft braucht ein Übertragungsinstrument, damit es übertragen wird. Damit der Auftrag, den sich der Ingenieur vorgenommen hat, erfüllt wird. Kraft kommt immer durch Bewegung. Und sie berührten Jesus und eine Kraft ging von ihm aus. Die Natur duldet keinen Stillstand. In dem Augenblick, wo es in der Natur Stillstand gibt, ist es tot eingetreten. Wenn ein Mensch sich nicht mehr bewegt, nicht mehr atmet, ist er tot. Das ist beim Film Zuflucht. Ich habe schon so oft den Film Zuflucht vorgeführt, wo Corrie ten Boom und Betsy dort liegen in Lazarett, in Konzentrationslager. Weißt du, wenn du das einmal gesehen hast, merkst du es nicht. Aber wenn du es immer wieder vorgeführt hast, weißt du kannst nicht lange tot sein. Und dann blinzelt die Betsy mit den Augen. Sie liegt zwar auf der Ware, sie ist tot und so weiter. Selbst das Blinzeln und alles in unserem Leben, jede körperliche Bewegung, erfordert Kraft, selbst die kleinste, sogar die Hand bewegen, die Hände hochzuheben. Deshalb auch die Anbetung. Weißt du, die Hände sinken zu lassen, braucht keine Kraft. Aber die Hände zu erheben und Gott zu loben und zu preisen, braucht es Kraft. Und du merkst es, wenn du eine halbe Stunde die Hände oben hast, ich werde müde. Und wir werden so schnell müde als geistlich. Weißt du, und die Bibel sagt, die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, die den Herrn berühren, die kriegen neue Kraft. Also Kraft kommt aus der Berührung Gottes, wie auch immer, aus welchem Zustand. Also die Natur duldet keinen Stillstand, auch der Heilige Geist nicht. Wir müssen ständig auf Trab sein, wenn wir von Gott was möchten, immer ständig kauen und essen, also Energiezufuhr. Du nimmst tote Materie auf, so einen toten Fisch, tote Schnitzel, toten Salat. Das verdaust du und dann wird es umgesetzt in Kraft, in Brennstoff. Es wird verbrannt. Kraft will immer Veränderung. Kraft will immer eine Tat, damit es zur Leistung kommt. Und so weiter. Und wenn wir klein anfangen, wir können Großes leisten. Aber es muss alles klein anfangen, in Demut anfangen. Und Gott segnet, wenn wir anfangen, etwas zu tun. Wir werden gesegnet, indem wir Kleinigkeiten, den kleinen Finger bewegen, die Hand bewegen, unsere Hand emporheben und Gott anbeten. Und je mehr wir Gott anbeten, desto mehr Bewegung entsteht in unserem Leben, geistliche Bewegung. Wir werden groß durch Dienen, in Kleinigkeiten, Handreichungen. Die Bibel spricht von Handreichungen. Handreichung ist einfach nur, jemanden unter die Arme zu greifen oder die Flügel zu greifen, sagen, komm, steh mal, ich halte dich, ich begleite dich. Wenn wir Täter des Wortes werden, werden wir produktiv, wird Kraft freigesetzt durch das Wort. Uns hat jemand gesagt, bitte hilf dem und du hilfst dem und da passiert etwas. Wunder geschehen, wenn wir etwas tun. Denk nur an das Wunder, Weinwunder in Kana. In 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen. Das kann ich nicht. Es geht nicht. Es läuft nicht. Es funktioniert nicht. Das ist also der Geist der Furcht, der Resignation. Der Geist Gottes sagt, du kannst. Er gab uns den Geist der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20. Also, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, wo es sagt, ich kann es nicht. Das ist der Teufel, der dir sagt, du kannst nicht. Du kannst alles. Der Mensch ist das einzige Wesen im Universum, das über sich selbst hinauswachsen kann. Er hat etwas Göttliches in sich. Dann der Geist der Kraft. Und der Geist wird zur Kraft. Wenn du den Geist bewegst, einmal so und so drehst und einfach mal probierst, Plus und Minus, und du merkst, und das ist eigentlich nichts anderes wie Kraft, wie Energie, Plus und Minus, geben und nehmen, und je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Der Geist bewegt etwas, löst etwas aus. Der Geist der Kraft strebt wieder auf Kraft zu und hält sich immer dorthin, wo Kraft vorhanden ist. Wenn ein geistlicher Mensch da ist, heute Abend unter uns, der geistliche Mensch wird immer wieder bestrebt sein und fragend sein, wo gibt es mehr Kraft? Was kann ich noch mehr an Kraftfutter, Kraftspeise? wie kann ich mehr Kraft bekommen? Und durch Veränderung entsteht Kraft in unserem Leben. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Veränderung. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet genau das tun, was ich getan habe. Und der Herr hat uns vorgelebt, vorgemacht und jetzt sollen wir seine Nachahmer sein. Ist eigentlich gar nicht schwierig. Schaust Jesus an und das, was er macht, machst du es auch. Und es ist nicht kompliziert, aber du musst anfangen. Du musst anfangen in kleinen Schritten. In der Schwachheit bist du stark. Kraft ist immer Umwandlung, hat immer mit Umwandlung was zu tun. Du nimmst dein Wissen und mein Thema ist, wie gebrauche ich die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, wie gebrauche ich die göttliche Kräfte. Es nützt dir nichts. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Du musst also deinen Grips gebrauchen. Also Kraft entsteht durch Umwandlung deines Wissens, deines Erkenntnisses, deines Glaubens, deiner Einstellung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und da benehme ich mich jetzt nicht als Feigling. Hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kühnheit, des Mutes und der Entschlossenheit. Kraft hat etwas immer mit Einstellung zu tun, mit meinen Motiven. Was motiviert mich? Weißt du, wenn du richtig motiviert bist, begeistert bist, kommt B und Geist. Also begeistert bist, wenn du begeistert bist, dann reißt du Bäume aus. Aber wenn du nicht begeistert bist, wenn du entmutigt bist, deshalb Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, der Entmutigung gegeben, sondern den Geist, der die Dinge verwandelt, umsetzt, nutzbar macht. Und du solltest dich immer ständig fragen, wie kann ich die Dinge gebrauchen, die ich weiß? Der Mensch hat dich jahrhundertelang Menschenkraft benutzt, Tierkraft benutzt und so weiter. Ich denke nur an die Sklaven, um Prachtbauten zu bauen, Galeeren etc. Aber du solltest nicht andere missbrauchen, sondern du solltest selbst das, was Gott in dir hineingelegt hat, gebrauchen. Und benutze das, was du hast. Nicht, was du nicht hast und nicht das, was du nicht kannst, sondern das, was du kannst, was du weißt. Fang an, das umzuwandeln in Energie. So wie Sonnenenergie, Solarenergie. Es empfängt die Strahlen aus dem Kosmos, aus dem Universum irgendwo her und wandelt dann an in Wärme, in Strom, in Arbeit. Schwache Menschen sollen umgewandelt werden durch die Kraft Gottes. Deshalb Hände hoch, Gott anbeten, Gott loben und preisen. Das sind die Solarzellen, die sich ausstrecken zu Gott und von Gott etwas erwarten, von Gott etwas empfangen. Segen und Fluch sind nichts anderes wie Kräfte. Positive oder negative Kräfte. Je nachdem, welchen Kräften ich mich öffne. Und das habe ich in meinem Leben. Mir kann Fluch nichts anhaben. Ich halte nichts von Flüchen und mich interessieren Flüche nicht. Die Leute können schimpfen wie Rohrspatzen und schreien und machen da rein und da raus. Ich behalte es nicht im Kopf. Und auch nicht im Herzen. Ich lasse es rankommen und dann in den Papierkorb die Sachen. Schwache Menschen, die können Großes tun, wenn sie sich richtig orientiert haben. Ich bin ich, ich lebe aus der Gnade Gottes, ich bin ein Begnadigter, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du diese positive Einstellung hast, dann ist das dir doch Dreck egal, was da passiert, was die da schnattern, was die da schreiben, was die da machen. Schwache Menschen bekommen große Kräfte, wenn sie anfangen zu triumphieren, begeistert. Also Begeisterung ist eine große Kraft. Deshalb, du hast Militärmusik nie in Moll gehört. Es gibt keine Militärmusik in Moll. Verstehst du, so niedergeschlagen hast du und so weiter. Militärmusik ist immer in Dur. Du marschierst, du gehst, du kämpfst vorwärts, Christi Streiter auf zum Heiligen Krieg. Also wir werden da herausgefordert, das ist Militärmusik und Marschmusik und Begeisterung. Wo keine Begeisterung ist, ist kein Leben. Leben ist Begeisterung. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Wir bekommen Kraft, wenn wir anfangen, Gottes Werke zu tun, das zu tun, was Gott gesagt hat. Wenn wir anfangen, Gottes Arbeit zu tun. Und was ist Gottes Arbeit? Liebe. Liebe ist Gottes Arbeit. Und wenn wir anfangen, Gottes Werke zu vollenden, das, was in mir hineingelegt ist, der Wunsch, der Traum, und das jetzt umzusetzen, zu verwirklichen. Das ganze Universum ist voller gewaltigen Kräfte. Ich sag mal das Universum, ganze Planeten, Sonnensysteme, Galaxien und so weiter, voller Energie. Die ganze Luft ist voller Energie. Wir sprechen ja von Windenergie. Alles ist voller Energie. Und dann diese Gravitationskräfte, Ebbe und Flut, was das für gewaltige Kräfte sind. Jede Zelle ist voller Kraft, die Zellteilung. Und wir sollten diese Kräfte, die Gott in uns gelegt hat, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, gebrauchen. Und Kraft braucht Kanäle, Leitung. Es muss kanalisiert werden, auch die Kraft Gottes. Was nützt es, wenn du dann schnatterst und jubelst und jauchst im Heiligen Geist? Passiert nichts. Lieber ein, und Paulus sagt, lieber ein Satz in vernünftiger Sprache als 100.000 Worte in Quatschworte und unverständlichen Worte in Lalala. Verstehst du, das bringt nichts. Wir müssen manchmal explodieren, das ist klar. Verstehst du, aber, und jetzt müssen wir diese Zungensprache, aber wir müssen diese Dinge in produktive Energie umsetzen. Den Heiligen Geist, dieses Ganze, weißt du, was nützt es, wenn du die ganze Zeit zitterst? Bringt dir nichts. Aber jetzt solltest du dieses Zittern, du sollst jetzt jemanden schnappen und davontragen und dorthin bringen, wo es soll. Gott, weißt du, Gott fängt zuerst einmal mit Zittern an. Paulus sagt, ich kam mit großer Furcht und großem Zittern. So, was werde ich sagen? Wie wird das weitergehen? Was werden wir jetzt tun? Herr, und so weiter. Es fängt mit Stottern an. Es fängt mit deiner schweren Zunge an. Aber dann, und plötzlich merkst du, wie aus diesem Zittern, aus diesem Ängstlichen, aus dieser Verzagtheit ein Fluss des Heiligen Geistes wird. Das Wasser muss sich den Weg brechen, die Bahn brechen. Und so muss auch der Heilige Geist sich die Bahn brechen. Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Du hast einen großen Auftrag. Ihr sollt Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Gott hat uns ein starkes, kraftvolles Leben versprochen, aber was nützt es mir? Was nützen wir Gottes Versprechungen, wenn ich es nicht umgesetzt bekomme und nicht unter die Füße bekomme? Jesus sagt, ihr sollt auf Schlangen und Skorpione treten. Steht in der Bibel. Jetzt musst du in den Wald gehen und gucken, wo deine Schlange ist. Finde mal zuerst mal bei uns eine Schlange. Finde mal bei uns einen Skorpion. Du findest nicht mal Frösche. Und dann geschweige denn Schlangen und Skorpione. Manche haben sogar Angst, irgendwelche Ameisen zu treten. Und geschweige denn auf Skorpionen. Du darfst doch nicht zimperlich sein. Weißt du, auf Schlangen und Skorpione zu treten, das fordert uns heraus, kühnig und mutig. Und schon passiert. Ein Skorpion. Also ich möchte nicht auf einen Skorpion barfuß treten. Da ziehe ich lieber so Holzklumpen an, wo nichts durchkommt. Aber du siehst, das ist eine Herausforderung, eine Provokation. Und dann geht es noch weiter, ihr sollt auf Dämonen vertreiben, ihr sollt auf Kranke die Hände legen. Das ist wo dieses, was passiert? Weißt du, als ich das erste Mal mit jemandem betete, wo krank war, jemand kam zu mir im Gottesdienst, ich habe zwar geglaubt an Krankenheilung, aber ich habe noch nie für Kranke gebetet bis dann. Und dann habe ich, weißt du, ich habe gedacht, wenn es nichts passiert, na, du hast wenigstens gebetet. Aber dieses Zaghafte, dieses Ängstliche, es fängt alles klein an. Und deshalb Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Also eigentlich solltest du, wenn du in der Bibel was gelesen hast, furchtlos sein und sagen, im Namen Jesus sei gesund. Du machst das. Gar nicht simpelig. Und die Resultate überlässt du dem lieben Gott. Weißt du, die Kraft, von ihm ging Kraft aus. Diese Frau hat sich im Geist vorgestellt, wenn ich nur könnte, wenn es mir nur möglich wäre, wenn ich nicht so feige wäre, wenn die dicken, fetten Rabbis da mir aus dem Weg gehen würden und mit ihren dicken Pelzmänteln da und den dicken Hüten und den, was weiß ich, wenn die mir nur aus dem Weg gehen würden, wenn ich das schaffe als armes Weible, ich werde gesund. Du siehst, sie war geheilt, bevor sie geheilt wurde. Die Kraft des Glaubens heilt dich, bevor du überhaupt Medizin nimmst. Energie ist Gott in Arbeit. Weißt du, diese universelle Energie, die geistige Energie, die wird nicht verbraucht. Fossile Energie, die verbrennen. Und so, Gott in Arbeit, Gott verbraucht sich nicht. Sein Angebot ist immer da. Gott arbeitet. Ihm fehlt es nicht an Kraft. Ein Zeichen, dass Gott an Arbeit ist, ist, wenn Menschen positiv wiederhergestellt werden, gesund. Die Kraft Gottes in dir, Gottes Wirken in dir. Und ihr sollt den Heiligen Geist empfangen und neue Kraft bekommen, neu wieder auf die Beine kommen. Und immer wieder, wenn Jesus Menschen berührte, hat er immer gesagt, steh auf. Also im Liegens kriegst du nichts. Im Liegens funktioniert nicht, du musst aufstehen. Aber Herr, ich kann es nicht, ich habe es noch nie gemacht, 38 Jahre lang. Und dann war unser Petrus und Johannes, das waren typische Amerikaner. Amerika war noch nicht entdeckt zu der Zeit, glaube ich wenigstens nicht. So, und dann nimmt er, lies mal, die Heilung des Lahmes. Und sie stellten ihn auf die Beine. So, und jetzt du kannst. Gott hat dich geschaffen, dass du aufrecht gehst. Gott hat dich nicht als eine Schlange geschaffen, die auf den Bauch kriecht. Gott hat dich nicht als Hund geschaffen, der auf alle vier kriecht. Nein, Gott hat dich geschaffen, aufrecht zu gehen und das Normale wiederherzustellen. Das ist halt Kranke. Menschen in Normalzustand zu bringen. Und nicht, ich kann es nicht. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, des Zweifels, des Unglaubens, sondern den Geist des Widerstandes. Widerstand ist eine große Kraft. Widersprich den negativen Dingen, was nicht ist. Alles Übernatürliche ist Kraft, ist Stärke. Alles, was von oben kommt und alles, was von unten kommt, nimmt dir die Kraft weg. Alles, was von unten kommt. Die Bibel spricht sehr viel von der Kraft Gottes, von der Kraft des Evangeliums, von der Kraft des Kreuzes. Eine ganz große Kraft ist Vergebung. Fang an zu vergeben und du wirst sehen, was da alles passiert. Da wird eine ganze Lawine ausgelöst. Kraft im Namen Jesu. Gebrauche den Namen Jesus und zwar furchtlos. Nicht im Namen Jesus. Nein, ganz laut, dass sogar der Nachbar hört, dass die Moslems hören, die Juden hören, die Hindus hören. Jesus! Plötzlich stehen Tote auf. Stell mal vor, weck Tote auf, steht in der Bibel. Aber weißt du, weck Tote auf. Du weißt, wenn einer richtig schläft und schnarcht, den aufzuwecken ist schon ein Problem. Und jetzt einen Toten aufzuwecken, da brauchst du sehr viel Energie. Und da musst du schon richtig schütteln und laut sein. Nein, das darf nicht sein. Das kann nicht sein, das lasse ich nicht zu. Kraft des inspirierten Wortes Gottes, dieses Rema. Kraft des Gehorsams. Sprich nur ein Wort. Du musst nicht gar nicht zu mir kommen, Herr Jesus. Also bitte, ich bin auch ein Soldat, sagt Jesus, sagt der Hauptmann. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Nur ein Wort. Kraft des Wortes. Richtig ausgesprochen, in der Autorität Gottes. Und wenn wir Gottes Worte sprechen, wir sollten nicht da zimperlich sein. Und genau das ist es. Also Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Weißt du, zimperlich. Ja, wir probieren es mal im Namen Jesu. Von wegen, eine Ohrfeige und das Ding fliegt. Weißt du, wir sind viel zu zimperlich, zu ängstlich. Weißt du, Krebs, schau, was der Arzt macht, wenn der Krebsgeschwür hat. Da muss er den Bauch aufschneiden. Und mit aller Macht und aller Raffinesse und aller Klugheit und aller Weisheit das Geschwür entfernen. Und das ist eine Machthandlung. Auch wenn es zärtlich und mit Fingerspitzengefühl passiert und mit der Pinzette. Aber trotzdem ist es eine Krafthandlung. Aber wir wollen Dämonen vertreiben, in sanfter Stimme, so wie Kanarienvogel streicheln. Nee. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern Kraft. Gnade ist eine Kraft, eine ganz gewaltige Kraft. Irgendwann werde ich darüber noch sprechen. Gnade. Weißt du, alles, was wir sind allein aus Gnaden. Wir sind Begnadigte. Und wer einmal die Gnade erfasst und die Gnade ergriffen hat, der weiß, also Sünde rutscht mir den Puckel runter. Teufel rutscht mir den Puckel runter. Krankheit, all dieses Negative, ich bin begnadigt von Gott. Und Noah fand Gnade bei Gott. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade ist eine ganz gewaltige Kraft. In den Schwachen. Ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig. Ich habe kein blaues Blut in meinen Adern. Ich bin kein Adliger, nichts. Ich bin gar nichts. Und trotzdem hat Gott so ein großes Interesse an mir. Gnade. Wie gebrauchen wir die Kraft Gottes? Wie lebt man die Kraft Gottes aus? Wie lebt man in Vollmacht? Der Hohe Rat fragte als nach der Heilung des Lahmen, Apostelgeschichte 3 und 4, in welchem Namen und welcher Kraft habt ihr das getan, Petrus und Johannes? Und sie sagten ganz einfach, im Namen Jesu. Und sie bedrohten nicht mehr im Namen Jesu zu wirken, zu predigen, zu beten. Also es liegt Kraft, wenn du dein Gebet im Namen Jesu unterstreichst. Liegt Kraft, große Kraft sogar. Göttliche Kraft ist an dem Namen Jesu gebunden. In meinem Namen, was du alles anstellen kannst. Lies Markus 16. Was passiert mit der ganzen Kraft, die in dir steckt, die Gott dir gegeben hat? Du weißt der Name Jesus, den träumst schon davon. Aber was machst du damit? Wie steht es mit dieser Macht, die Gott dir gegeben hat? Also nicht, was du irgendwann mal kriegen wirst, nein, was er dir bereits gegeben hat. In dir stecken Seelenkräfte, deine Seele. Meine Seele sehnt und schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser. Setz deine Seelenkräfte frei, und zwar zum Lob Gottes. Gott loben und preisen. Und solange deine Seelenkräfte aktiv sind und sie Gott loben und preisen und Jesus rühmen, Jesus zum Zentrum und zur Mitte und Mittelpunkt machen, die Kraft der Seele, entdecke das. Also Geisteskraft, Körperkraft, Seelenkraft. Und jetzt die Kraft Gottes, Liebe, diese göttliche Kraft. Und Liebe ist eine große Kraft, abgeleitet von der Gnade. Weißt du, wenn du in Gott verliebt bist, wenn du verliebt bist, dann kann dich nichts hindern, nichts aufhalten, nichts dann entmutigen. Die Liebe ist eine Kraft, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Menschen. Wenn du einen Menschen liebst und ihn retten willst und in den Himmel sehen möchtest, du wirst alles dran setzen, dass der herausgeliebt wird. Und das ist mehr als nur Theorie. Liebe ist mehr als Theorie. Begeisterung ist eine Kraft. Und wir verschleudern manchmal so unsere Kraft für nichts und gar nichts. So vertrödeln. Nichts als Lärm. Verstehst du? Wir machen so viel Lärm um nichts. Und wir kommen nicht von der Stelle. Wir sollten das, was wir haben, lieber das 1% gebrauchen. Uns von der Stelle bewegen. Weißt du, weil der Heilige Geist, wenn wir Gott anbeten und preisen, ich bin für Zungenreden und ich werde das immer wieder betonen, aber ich bin dagegen, dass wir uns nur noch daran fixieren, das ist nur die kleinste Gabe aller Gaben, das ist nur der Anfang. Aber dann sagt Gott, es geht ja weiter, wenn wir 1. Korinther 14 lesen, da heißt es, es gibt noch verschiedene andere Gaben und natürlich, die Liebe ist das Größte, aber dann gibt es Weissagen, dann gibt es Wunderwirken, dann gibt es Glauben. Weißt du, dass man eine optimistische Einstellung hat, das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Wir kommen aus dieser Krise raus, also es ist egal, was jetzt gerade im Augenblick passiert. Wir stören uns da gar nicht groß darum. Weißt du, diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Fähigkeiten, die müssen jetzt realisiert werden. Aber so viele Menschen verschleudern diese Energie in falsche Dinge, dann machen sie nur noch Lobpreis den ganzen Tag und waschen nicht einmal Geschirr mehr ab, bügeln nicht mehr, putzen nicht mehr. Die machen nichts mehr Gescheites. Die gehen gar nicht mehr spazieren, die machen nur noch Anbetung. Das ist furchtbar. Weißt du, was Gott sagt? Und alles hat ja seine Zeit. Alles hat seine Zeit, Anbetung hat seine Zeit. Wir sollten unsere Kraft nicht verschleudern mit Spielereien, frommen Spielereien. Simson hat seine gewaltige Kraft, dieser Herkulesmensch, der hat seine gewaltige Kraft verspielt, indem er da mit Sex verspielte, mit dem Mädel. Da mit der Delilah verspielt er seine Kraft, ist einfach seine Lust ausgelebt und immer wieder ging er der Lust nach. Geschwister, wir müssen aufhören nach Lust, wir müssen Last gucken, wo ist deine Last? Wo können wir was mittragen? Wo können wir zupacken? Wo können wir was angreifen? Wo können wir was unternehmen? Und glaubende Menschen, vom Geist Gottes erfüllte Menschen sind Unternehmer. Die unternehmen ständig was. Die gucken immer rum, wo kann ich was anstellen? Wo finde ich eine offene Tür? Wo kann ich durch? Gott gibt uns die Kraft, damit wir nicht über andere herrschen und andere schaden, sondern Gott gab uns die Kraft, damit wir anderen dienen und vor allem uns selbst zu Gott näher bringen. Was nützt die ganze Kraft? Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Gott will, dass wir die Gnade gebrauchen und nicht verspielen wie Simson. Simson soll uns ein abschreckendes Beispiel sein. Was nützt es die ganze Kraft, die du bei anderen hast. Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Deshalb habe ich gefragt, ob ihr die Wahrheit hören wollt. Was nützt es, wenn ich die ganze Kraft, wenn ich Tote auferwecke, wenn ich alle Kranken heile und die Krankenhäuser leere? Was nützt es, wenn ich die ganzen Dämonen vertreibe und die ganzen psychiatrischen Anstalten reinige? Was nützt mir das alles und mit mir selber nicht klarkomme? Paulus sagt, was nützt es mir, wenn ich den anderen predige und selber verwerflich werde? Weißt du, das Größte ist nicht, andere zu beherrschen, nicht andere zu kontrollieren, nicht über andere Macht zu haben, sondern Macht über seinen eigenen Schweinehund, sein Ego. Wenn ich sage Schweinehund, verstehst du, weil der immer grunzt, der will das nicht. Den kannst du putzen, die Bibel spricht ja von der Sau einmal, die putzt du und wäschst du und kriegst ein Halsband und ein goldenes Kettlein noch und so weiter und eine Glocke und so weiter. Und das erste, die erste Amtshandlung, die eine Sau macht, nachdem sie groß geputzt und sauber geputzt ist, ist die nächste Gülle. Und das sind auch die Kinder Gottes so, leider, leider, leider. Da nützt die ganze Heiligung und die ganze Reinigung nicht, die ganze Befreiung nicht, da nützt die ganze Heilung nicht und gar nichts, wenn wir nicht den inneren Schweinehund besiegen. Und Gott hat uns die Kraft gegeben und deshalb gab er uns die Kraft, damit wir seine Zeugen sind, damit wir so sind, wie Jesus war. Damit wir Jesus ähnlicher werden. Und ich sage euch eines, da wird kein Mensch entrückt. Kein Mensch wird entrückt. Du und ich, wir werden nicht entrückt. Es werden nur Menschen entrückt, die so sind, wie Jesus war. Warum? Steht in der Bibel. Wir wissen nicht, was wir sein werden, wenn er einmal kommt, aber wir werden ihm gleich sein, alle. Und nur die, die ihm gleich sind, die werden entrückt. Die anderen bleiben alle hier. Wenn du so bleibst, wie Johannes Matthäus, du wirst nicht entrückt. Und wenn du so bleibst, wie du bist, du wirst auch nicht entrückt. Du musst so werden, wie er war. Und deshalb gab uns Gott den Heiligen Geist, damit wir neue Menschen sind. Vom Saul heißt es einmal, König Saul, als der Geist Gottes über ihn kam, er war ein anderer Mann. Was ist passiert, als der Heilige Geist über dein Leben kam? Bist du eine andere Frau, ein anderer Mann geworden? Hat sich bei dir was verändert? Was hat sich überhaupt bei dir groß verändert? Was nützt es, wenn du für andere betest und selbst vor die Hunde gehst? Nützt nichts. Was nützt es, wenn du anderen Dämonen austreibst und selbst von der Lust beherrscht wirst? Und deine Zunge nicht kontrollieren kannst und schnatterst und schnatterst und schnatterst. Was nützt das alles? Und die Zunge ist so ein kleines Ding. Und trotzdem. Und deshalb hat der Heilige Geist sich als Aufgabe gemacht, ich will die Zunge berühren. Ich will also als die Zunge heiligen. Ich will die es setzen sich Feuerzungen. Und wir sehen beim Propheten Jesaja, und er nahm Kohlen von dem Altar und legte mir in den Mund. Weißt du, da ist die Zunge ausgebrannt. Uiuiui, da kannst du nicht mehr sprechen. Du kannst nur noch sprechen, wenn Gott dich erlaubt zu sprechen. Wenn Gott dir die Worte in den Mund legt, dann kannst du nur noch mit seiner Zunge, mit seiner Sprache sprechen. So, was nützt es? Weißt du, dein größter Feind ist dein Ego. Den zu besiegen, den Kerl. Und weißt du, die Egos, das sind so ehrgeizige Menschen. Und Ehrgeiz zerstört so viele Beziehungen. Ehrgeizige wollen sich immer nur profilieren. Und ich will jetzt sagen, wozu man die Kraft Gottes bekommt oder wozu es gibt. Egoisten denken sich immer nur an sich, nehmen sich selbst wichtig, fühlen sich selbst angesprochen, sind selbst beleidigt, sind selbst gekränkt. Immer sie selbst. Du siehst, was Heiligung ist. Die suchen ihren eigenen Vorteil immer, dienen nur sich selbst, kochen ihre eigene Suppe, schauen immer auf sich selbst, was für Vorteile habe ich, was für Nachteile habe ich. Weißt du, sich selbst beherrschen. Und deshalb die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Geduld und Friede und all diese Dings. Und als letztes, und das ist gar nicht richtig übersetzt, Martin Luther hat geschlafen, als er das übersetzt hat. Keuschheit, was kannst du schon mit Keuschheit anfangen? Sex und so weiter. Aber als letztes, und das alles fasst alles zusammen, das ist der Rahmen, Selbstkontrolle. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn du Selbstkontrolle hast, hast du Liebe, hast du Frieden, hast du Freude, hast du Geduld, hast du alles, was du brauchst. Selbstkontrolle ist der Rahmen. Und deshalb als letztes Selbstkontrolle. Wenn du das nicht hast, Selbstkontrolle, nützt dir die Liebe nichts. Selbstkontrolle. Viele Funktionsträger im Raum der Kirche ganz besonders unterstützen profilierungssüchtige Menschen. Ja, guck mal, der kann's. Ich weiß was. Also gerade die Herr Lehrers und so weiter. Der ist so talentiert und fördern. Und das sind nur profilierungssüchtige Menschen. Begegnet es überall. Also die setzen die gleich ein, so als Direktor und Manager. Sie glauben, sie engagieren sich und so weiter, sind fleißig. aber das sind letztendlich alles Mietlinge. Und sie schaden der Herde, der Sache Gottes mehr, als was sie nützen würden. Also lass dich von profilierungssüchtigen Menschen erlösen. Das ist so wichtig, profilierungssüchtige Menschen. Und das ist ganz wichtig. Wozu braucht man die Kraft Gottes? Nicht, um dass ich mich zu profilieren, sondern dass Gott so viel wie möglich an mir was macht. Ananias und Sapphira, die wollten sich profilieren. Sie haben den Geist aufgegeben. Sie wollten auch was sein in der Gemeinde. Guck mal, wie viel die Geschwister gespendet haben. Ach, zu denen müssen wir jetzt den Ältestenposten geben. Wahrscheinlich wollte der Ananias auch das. Wir müssen die verlorene Axt wiederfinden. Eine alte Geschichte, eine merkwürdige Geschichte, mysteriöse Geschichte, unglaubwürdige Geschichte fast sogar. Das kann man gar nicht glauben, aber deshalb ist es so wichtig, dass was man nicht glauben kann, ist eine göttliche Geschichte. Alles, was du nicht glauben kannst, ist von Gott. Das will Gott wirken. Also diese unmöglichen Geschichten sind Geschichten, die Gott wirken will. Da ist doch ein Prophetenschüler, die sind am Fluss, am Jordan wahrscheinlich, mit Elia zusammen, die fällen Bäume, die wollen da eine Hütte bauen. Und die hacken und hacken. Und weißt du, dieser Bibelschüler, Prophetenschüler, Pastorenschüler oder wie, was für Schüler das auch immer war, der hackt und der guckt gar nicht zu, der hackt und hackt und hackt und plötzlich ist das Eisen weg. Also die Axt. Und damals war Eisen teuer. Und oh, meine Axt ist weg. Und jetzt mit dem Stiel kannst du nichts ausrichten. Mit dem Stiel kannst du nichts ausrichten. Und dann kommt der Prophet, und dann geht es zum Propheten und sagt: Meister, meine Axt ist weg. Die ist ins Wasser gefallen. Und dann nimmt der Prophet ein Stück Holz, berührt es und das Eisen schwimmt. Komische Geschichte. Ich habe noch nie ein schwimmendes Eisen gesehen, höchstens Schiffe, Containerschiffe. Aber sonst habe ich das nicht gesehen. Aber hier bei Gott ist ein Wunder. Und plötzlich schwimmt die Axt. Und er sagt, Prophet, ergreife die Axt, wieder einen Stiel dran setzen und nächstes Mal bitte besser aufpassen. Bitte besser aufpassen. Aber du siehst, wir verlieren die Kraft und wir wundern uns mit dem Stiel. Ich richte gar nichts aus. Da fällt kein Baum mehr. Ich schlag und schlag und schlag und schlag und schlag, fällt nichts. Die Axt fehlt. Wo hast du die Axt verloren, Kind Gottes? Die meisten sind solche Stoffeln wie dieser Mann da, dieser Prophetenschüler, der denkt, ich bin in der Prophetenschule, das macht man automatisch. Geistliche Dinge machen sich nicht automatisch. Da brauchst du das Eisen. Und das Eisen kannst du nur mit dem Stück Holz, mit dem Kreuz Christi finden und wieder entdecken. Wir müssen für unsere Seele sorgen, dass die Axt am Stiel ist. Der Axt im Haus. Wir müssen also für die Seele sorgen und manchmal vielleicht Ja sagen und manchmal Nein sagen. Und auch dann Selbstverantwortung übernehmen für unser Leben. Und deshalb, der sich selbst beherrscht, heißt es einmal in der Bibel, der beherrscht Städte. Der kann herrschen. Nicht der irgendwie so ein Apostelamt sich aneignet oder erkauft oder ersteht oder auf dem Flohmarkt irgendwo sich ergattert. Wir sollten anfangen mit Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, Gedankenkontrolle. Was denkst du? Und deshalb Gott hat uns die Kraft gegeben, dass wir unsere Gedanken lenken. Nicht, dass die Gedanken uns lenken, sondern wir lenken die Gedanken. Wenn ich morgens aufstehe, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Wir geben die Richtung an. Und dann gehen wir. Weißt du, wenn du morgens aufstehst und keinen Plan für den Tag hast, pack ein und geh wieder ins Bett. Du, dein Leben lohnt sich doch nicht, das ist für die Katz. Wir müssen einen Plan haben. Wenn du morgens aufstehst, wir wollen Taten tun. Was wollen wir heute anstellen mit der Gnade Gottes, mit der Kraft Gottes? Weißt du, wir haben so viel Energie und wir setzen sie nicht frei. Was willst du auch? Gedankenkontrolle. Nicht eine egoistische Selbstverwirklichung, sondern geistliche, göttliche, biblische, Heilige Geistverwirklichung, Selbstverwirklichung. Gottes Kraft ist zuerst einmal für dich selbst gegeben. Und zwar, dass du Gott verherrlichst. Du solltest morgens aufstehen, wo kann ich Gott heute Morgen verherrlichen oder an diesem Tag? Wo kann ich mal jemand ermutigen? Wo kann ich ein Segen sein? Und Segen ist immer was geben, nichts nehmen. Du selbst profitierst dann am allermeisten, wenn du anfängst zu geben. Gott will mit uns selbst wandeln, will, dass wir ihn an der Seite haben und er sagt, Johannes, das und das gefällt mir heute nicht. Weißt du, wo kommst du Gott näher? Das ist nämlich, deshalb hat Gott uns seine Kraft gegeben, damit uns die Augen aufgehen, wo wir zu weit weg vom Heiland sind. Wo komme ich dem Ziel meiner Berufung näher? Dass uns die Augen geöffnet werden. Wie steht es um dein eigenes Leben, um dich selbst? Was nützt dir die ganze Kraft, das ganze Wissen, die ganzen Erfahrungen? Weißt du, wenn du das nicht gebrauchst, wirst du depressiv. Und deshalb haben wir so viele depressive Menschen, ganz besonders auch unter den Christen. Weil sie wissen, der Kopf ist voll und platzt fast, die haben Migräne, nur deswegen. Die wissen ganz genau, also ich sollte eigentlich schon Professor der Theologie sein. Aber was sind sie? Hilfsschüler. Ahnungslose. Wissen nicht einmal, was der Wille Gottes ist, was links und rechts ist. Wie steht es um uns selbst? Was nützt es, wenn du anderen hilfst, für andere dich verausgabst und dir selbst nicht geholfen wird? Was nützt das alles? Wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, sagt Paulus an einer der Diakone oder Älteste, wo er einsetzt, wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, der kann auch der Gemeinde Gottes nicht vorstehen. Du musst also zuerst einmal dir selber vorstehen. Was nützt es, wenn du mit der ganzen Welt Freundschaft hast, ich werde jetzt persönlich, aber mit deinen eigenen Brüdern und Schwestern keine Gemeinschaft, mit deinen eigenen Eltern, mit deiner eigenen Familie, die kennst du nicht einmal mehr. Was nützt es, wenn du die ganze Welt liebst, aber die dir am allernächsten sind, nicht einmal kennst, die dein Fleisch sind? Und noch schlimmer mit dir selber, du hasst dich selbst, du magst dich selbst, du kannst dich selbst nicht mal im Spiegel angucken und du sagst, also ich kann mir nicht ausstehen. Was nützt es alles, wenn du die ganze Welt ausstehen kannst, aber dich selbst nicht ausstehen kannst? Die Kraft Gottes ist zuerst einmal für dich selbst gegeben, dass du dich selbst annehmen kannst, dich selbst akzeptieren kannst, dir selbst mal was Gutes tun kannst, dich selbst mal ehren, bevor du Gott ehrst. Zuerst mal bei dir selber aufräumen sein Chaos. Was nützt es, dass du so gerecht bist für andere, aber und wir sind manchmal so gerecht für andere. Weißt du, wir sehen sogar den Splitter in unserem Bruders Auge, aber im eigenen Auge sehen wir den Balken nicht. Was nützt es, deine ganze Heiligkeit und deine Scheinheiligkeit und deine, weißt du, ach guck mal, was die haben für Fehler und was die für Probleme haben und was bei denen los ist und so weiter. Du weißt in der ganzen Welt, was los ist, aber weißt nicht, was bei dir los ist. Und du siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Und der Herr lehrt uns, zuerst räumen wir mit dem Balken aus und wenn du mit dem Balken fertig bist, dann sagst du, lass mich bitte mit den Splittern in Ruhe. Dann gebe ich mich mit diesen kleinen Stückchen nicht ab. Aber zuerst mal deinen eigenen Balken und guck mal, was alles in deinem Auge ist, was du alles so siehst bei dir, wenn du nur die Augen aufmachst. Die meisten Leute machen die Augen nicht auf, sind blind, blind für sich selbst. Aber andere, da sind sie sehr sensibel. Und finden sogar Haar in der Suppe bei den anderen. Aber sich selbst, da kann eine Ratte eben im Topf sein und sie merken es nicht. Da schlucken sie runter. Aber bei anderen, was nützt es? Was nützt es, wenn du zu allen anderen, so auf Deutsch, Entschuldigung, scheißfreundlich bist, aber nicht zu den deinen? Der Leuchtturm leuchtet am hellsten in seiner unmittelbarsten Umgebung. Jesus sagt zu Petrus einmal, wenn du dich dir mal einst bekehrst, Bruder, dann stärke auch der anderen. War der gute Mann nicht bekehrt? Erst wenn du den Herrn so richtig lieb hast, wenn du vor dem Herrn zerbrochen bist, weide meine Schafe. Erst dann kannst du Hirte sein. Erst dann kannst du nützlich sein. Und erst dann suchst du nicht mehr deine Vorteile und deinen Gewinn und versuchst nicht mehr dein Ego zu verwirklichen. Dann weißt du, guck mal, ich weiß ganz genau, weißt du, wenn ich für andere bete und denke, der muss das unbedingt das und das und das haben, dann sagt der Herr, und wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Und dann sage ich, Herr, sei mir gnädig. Und dann mache ich weiter. Und wir sollten aufhören, für andere zu beten, solange wir bei uns selbst nicht das Wunder der Veränderung erlebt haben. Und wie sieht es bei dir aus? Da haut sich immer um. Also ich bin so frustriert manchmal. Immer wieder, wenn ich denke, der andere muss das machen, sagt der Herr, und wie sieht es bei dir aus? Dann bin ich wieder still. Am liebsten möchte ich gar nichts mehr sagen. Wie sieht es bei dir aus? Und dann wirst du still, dann wirst du demütig, dann wirst du bescheiden, dann wirst du normal, dann wirst du gesund. Wie sieht es bei dir aus? Weißt du, es nützt nichts, wenn man ganze Legionen beherrscht, wenn man sich selbst nicht beherrschen kann. Wie ist es mit dem Essen? Da fängt es schon an. Trinken, sich selbst beherrschen. Man wird ausfällig, ärgerlich, wütend. Wie ist es mit dem Ärger? Weißt du, sich selbst beherrschen, da muss doch eine Laus über die Leber laufen und wir sind schon beleidigt, eingeschnappt, gekränkt, wütend. Und wir finden nicht den roten Knopf zum Ausschalten. Weißt du, einmal König Saul, weißt du, er begann irgendwo einmal sehr gut, sogar der Geist Gottes kam auf ihn und er hat nicht aufgepasst. Er hat gedacht, jetzt bin ich König des Reichs. Aber irgendwo hat Gott den jungen kleinen Bengel David benutzt und plötzlich wird er eifersüchtig auf den jungen Burschen da. Und dann hörte die Mädels so in der Hitparade singen, also David, der Saul hat 1000 und David hat 10.000 geschlagen. Ha? Was? Ich bin doch König und der Lümmel da. 10.000 und du siehst, er wurde eifersüchtig. Zuerst einmal irgendwo im Stillen. Aber du siehst, wie Eifersucht anfängt, irgendwo im Stillen. Und plötzlich rumort es. Und wer sich selbst nicht beherrscht, wer die Eifersucht und Neid und all das nicht unter die Füße kriegt, der landet selbst einmal ins Messer, rennt in sein eigenes Messer, ist ein Selbstmörder. Die Sünde frisst einen auf und zerstört einen, ruiniert einen. Deshalb das Wichtigste ist, sich selbst beherrschen. Du hast gesagt, du wolltest die Wahrheit hören. Aber das ist es. Das ist es, ihr Lieben. Das ist es. Er wollte David vernichten am Schluss. Zuerst heimlich, aber dann auch nachher öffentlich. Und am Schluss sein ganzes Denken. Morgens wacht er auf, wie kriege ich den Lümmel? Wo steckt er? Und er muss sogar ins Ausland fliehen, dieser David. Saul wird so vom Hass getrieben, dass er am Schluss in sein eigenes Messer rennt, in sein eigenes Schwert. Wurde neidisch. Und damit beginnt der Abstieg. Wenn du dein Neid und Eifersucht nicht unter Kontrolle bekommst. Und Gott fügt, weißt du, wenn du Kind Gottes bist und Gott fügt Leute in deine Umgebung, so junge Davids, da kommt doch einer, der besser ist, obwohl er nichts ist. Nobody. Dieser Unbekannte, dieser Fremde, wer ist das? Aber dieser eine wird dann zum Problem für dich, wenn du das nicht unter die Füße bekommst. Und Gott erlaubt, dass solche Unbekannte, Namenslose, Bedeutungslose dir über den Weg laufen. Und was machst du? Eifersüchtig. Eifersüchtig auf die Kollegin oder Kollegen oder Freund und Freundin oder Kind oder auf die Kinder des anderen. Was das auch immer ist. Eifersüchtig. Gott hat uns nicht den Geist des Neides, der Eifersucht, des Ärgers gegeben. Dazu ist die Salbung nicht da. Negative Kräfte fangen an zu wirken, wenn wir ihnen Raum geben, genauso positive Kräfte. Und eine positive Kraft wäre jetzt, segnet und flucht nicht. Oh Herr, segne die Kollegen, segne die, die mich so mobben und mir so zusetzen und mir so viel Ärger bereiten, segne. Herr, und ich möchte am liebsten nichts von diesen hören. Und wenn du sagst, ich will von dir nichts hören, dann hörst du am allermeisten. Jeden Tag 5-mal. Dann liest du, dann musst du nur den Namen irgendwo hören und schon, ach Mensch, ins Kind. Weißt du, du wirst nicht los, es sei denn, du vergibst. Und die Kraft der Vergebung. Das Negative ist auch eine Realität. Also richtig einsetzen, das Positive und auch das Negative. Nein, Herr, danke, ich gebe es dir ab. Dein ist die Rache. Also das musst du lernen, Gottes überlassen, Gottes Gericht zu überlassen. Sich nicht selber verteidigen. In dem Moment, wo du anfängst, dich zu verteidigen, dann fängst du an, Briefe zu schreiben, Telefonanrufe zu programmieren. Und dann fängst du an, also alles das so aufzuarbeiten. Und das, oh, und ich sag dir, das Predigten zu halten. Ich sag's euch. Es kocht in dir. Und dann beginnst du dann zu wüten und zu gucken, wo kann ich den Bein stellen, so wie Simson. Wo kann ich den Philistern schädigen? Wie kann ich sie auslöschen? Und du siehst ja, bei seinem Tod hat er mehr in den Tod gerissen, als er in seinem ganzen Leben an Philister umgebracht hat. Zuerst einmal sind Parabeln und Gleichnisse und dergleichen. Oder Saul, zuerst jagt er so hin und her so ein bisschen, aber dann wird er in Verzweiflung getrieben. Lukas 10, Vers 19, Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht. Das ist Kraft, Vollmacht. Und was machen wir mit diesen Vollmachten? Und du hast über alles Vollmacht. Du hast über dein Leben Vollmacht. Niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du erlaubst es. Der Ärger kann dich nicht beherrschen, es sei denn, du gibst dem Ärger Raum. Deshalb sagt die Bibel, gib dem Argen keinen Raum. Was der Arge auch alles ist, wird auf Deutsch gesagt Teufel, aber das kann auch mal ein paar praktische Sachen sein. Ärger etc. Gott, wir haben Vollmacht. Wir haben Vollmacht, Nein zu sagen. Wir können den Menschen und die Vollmacht, die sich da ausgewirkt hat in Lukas 10, wenn du das weiter so liest und studierst, weißt du, wir können jemanden bestrafen oder begnadigen. Und deshalb, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten, und wem sie ihr vergebt, dem sind sie vergeben. Also die Kraft der Vergebung. Wir können also Menschen lösen oder Menschen binden. Und wir binden uns gleichzeitig. Wenn du jemanden bindest, dann musst du den auch ganz kurz halten. Dann bist du auch gebunden. Wir können die Wunden heilen oder wir können auch tiefere Wunden schlagen. Und nirgendwo gibt es so viele Verletzte wie in christlichen Kreisen. Da werden die Leute gezüchtigt, da werden Vorschriften gemacht und da werden Leute verstümmelt. Ihr müsst so, ihr müsst so, ihr müsst so, ihr müsst so. Weißt du, Gott muss uns gnädig werden. Ganz besonders uns Christen, Charismatiker, Pfingstler insbesondere. Weißt du, wir sind schon so weit mit Gott gegangen. Wir haben schon so viel erlebt. Wir haben Wassertaufe, wir haben Geistestaufe, wir haben Feuertaufe, wir haben alle möglichen Taufen schon hinter uns. Und jetzt kommt irgendjemand Frisches in der Gemeinde und ist vielleicht ein halbes Jahr gläubig. Mensch, weißt du das nicht, wie man sich in der Gemeinde des Herrn sich benimmt? Heilig sind die des Herrn, Geräte tragen. Und schon steht man da mit der Rute. Wir haben so viele Zuchtmeister. Weißt du, Gott muss uns zeigen, Johannes, wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du es kapiert hast? Wie lange hast du gebraucht, bis dir da ein Licht aufgegangen ist? Wie viele Umwege hast du da machen müssen? Weißt du, wir sind zu anderen streng. Aber zu uns, die müssen uns lieb behandeln. Sei zu dir streng. Sei zu dir kleinkariert, aber großzügig zu den anderen. Das ist, wie Gott uns lehrt, das Gesetz der Liebe lehrt. Kleinkariert zu sich selbst sein und großzügig zu den anderen. Denkt, wie lange hast du gebraucht? Weißt du, viele alte Leute, Gott vergebe mir das, wenn ich das denke und sage, aber viele alte Leute, die schimpfen auf die Kinder, können die nicht diese Bestien und was weiß ich, was ich schon alles schon gehört habe, was die vom Balkon runtergerufen haben, können die nicht hier still sein, wir wollen unseren Mittagsschlaf machen. Weißt du, die meisten alten Omis und Opis die haben vergessen, dass sie auch mal Kinder waren. Und wie viel Krach haben die gemacht? Nur die sind vielleicht im Wald aufgewachsen. Und sie hat niemand gehört. Aber hier in einer Siedlung ist ja was anderes. In unserem Herzen treffen wir die Entscheidung für oder gegen, für irgendetwas. Gott hat uns Vollmacht gegeben. Was machen wir damit? Können wir die Menschen annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, ohne Vorhaltungen, Vorrechnung, gnädig und barmherzig? Gott sieht das Herz an. Und wir sehen nur die Fassade, das Äußere. Wie gebrauche ich die Kraft, die Gott mir gegeben hat? Die Kraft, und wir sind schon mittendrin im Thema. Wie gebrauche ich das, was Gott von mir will? Was sein Wort von mir fordert? Gott hat uns die Kraft gegeben, dass wir das Böse in unserem Herzen ausrotten. Und wenn wir bei uns anfangen, haben wir am schnellsten die Welt erlöst. Weißt du, die Schwaben haben etwas, was die Berliner nicht haben. Kehrwoche. Weißt du, da muss jeder vor seiner eigenen Haustüre kehren. Das ist Kehrwoche. Und da wird die Stadt am schnellsten sauber, wenn jeder von seiner eigenen Tür kehrt. Nicht, wenn der Wind da durchbläst, sondern wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt. Gott hat uns die Kraft gegeben, vor unserer eigenen Tür zu kehren. Fang an, vor deiner eigenen Haustür zu kehren, was es auch immer heißt. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet mich verstehen, mich begreifen, sagt Jesus. Ihr werdet mir gleich werden, ihr werdet die gleichen Dinge tun, ihr werdet das Gleiche sagen, euch gleich benehmen, wie ich mich benommen habe. Und wir sind von Gott programmiert und deshalb gibt uns Gott die Kraft, ihm gleich zu werden, ihm gleichgestaltet zu werden. Und ich will euch einen neuen Geist und ein neues Herz geben und neue Gedanken geben und so weiter, neue Einstellungen geben. Und das ist Pfingsten, da der Heilige Geist kam. Da war nicht nur eine fromme Theorie, sondern da gab es innere Veränderungen, da gab es Revolutionen plötzlich. Und sie saßen einmütig beieinander. Das war das Ergebnis, wo Pfingsten kam. Oder als Pfingsten kam. Sie saßen einmütig beieinander. Zuerst haben sie aufeinander geschimpft. Petrus, Judas, Johannes, Matthias. Und dann, als sie sich alle so Munition verschossen haben, dann saßen sie still. Und dann kam der Heilige Geist. Und alle haben das Gleiche bekommen, sogar die Mutter Maria. Zungen zerteilt vom Feuer und die Sprachen. Die Kraft von Pfingsten bewirkt innere Veränderung. Dass du aufhörst, über die anderen zu schimpfen. Dass sie die anderen egal sind. Und die sollten uns egal sein. Der Geist Gottes ist es, was uns lebendig macht. Was uns verändert. Was uns Besonnenheit schenkt, Nüchternheit und dergleichen. Epheser Kapitel 1, Vers 19 bis 22 und so weiter. Wir sollen seine unbegrenzte Kraft empfangen. Also Kapitel 2, Vers 6 auch. Die Kraft, die Jesus hatte, die sollst du haben. Was konnte Jesus? Er konnte dem Judas sogar einen Kuss geben. Kannst du deinem ärgsten Feind in den Arm nehmen und einen Kuss geben? Ja, das gibt's nicht. Weißt du, dem ärgsten Feind zu wissen und noch damit zusammenzuleben, der Judas, und wir müssen lernen, und jeder hat seinen Judas in der Familie, in der Gemeinde, in der Firma, jeder hat überall, du hast deinen Judas dabei. Und Jesus hat den Judas großzügig behandelt, hat ihm die Kasse anvertraut, das Geld. Aber das ist Wahnsinn. Verstehst du? Dem, der sogar Dieb ist, von dem heißt es, er war ein Dieb, dem die Kasse zu anvertrauen und zu wissen von Anfang an, er wusste, dass er ihn verraten war, das wusste, verraten wird, das wusste Jesus. Und dem so große, und dem sogar noch Aufgaben geben und dem sogar Vollmacht geben, Teufel auszutreiben, Kranke zu heilen, das ist Jesus. Du musst lernen, mit deinem Judas umzugehen. Deshalb kriegst du Kraft. Deshalb brauchst du die Kraft. Weißt du, um die zu lieben, die dir sympathisch sind, da brauchst du keine Kraft Gottes. Das machst du so mit links. Aber um die zu lieben, die so unsympathisch sind, unangenehm sind, und zu wissen, der wird mich nach 3 Jahren verraten. Und 3 Jahre lang den Kerl mittragen. Und 3 Jahre lang mit ihm ihn mitlaufen lassen. Und 3 Jahre lang ihn mitnehmen auf dem Weg. Ha. Dazu brauchst du Kraft. Das kannst du nicht mit Fleisch. Fleisch verkraftet sowas nicht. Gott gibt uns Kraft, dass wir das, was im Himmel passiert, auch auf Erden passiert und umgesetzt wird. Dass wir echt sind, dass wir wahr sind. Dass wir Gottes Willen ausleben. Deshalb gibt Gott uns die Kraft, denn Normalsterbliche können den Willen Gottes nicht tun. Die werden auch den Willen Gottes noch nicht tun. Der Geist Gottes, der in uns ist, bewirkt, dass der Wille Gottes passiert. Weißt du, dann werden wir alles zur Ehre Gottes tun. Wir werden also nicht unsere Ehre suchen. Und deshalb, dann können 10 Judas hier dabei sein, spielt keine Rolle. Also ich lebe zur Ehre Gottes. Ich diene zur Ehre Gottes. Und ich bin auf die Ehre Gottes programmiert. Dann können hunderte Judas es sein. Macht es nichts aus. Aber wenn du das nicht tust, dann ist schon ein Viertel Judas schon zu viel. Verstehst du mich, was ich sagen will? Wir sollen zur Ehre Gottes leben. Und wir sollen unseren Herrn gut kennen. Und wenn du deinen Herrn kennst, und weißt du, Erkenntnis ist eine große Kraft. Ich bin jemandem begegnet, sage einen guten Tag. Und, also, der hat seinen Hund ausgeführt, muss ich sagen. Und während so sein Hund auf, der Hund bellt mich an, dann sagt er, der Hund kennt sie noch nicht. Und so, und dann guckt der Hund, weißt du, der bellt mich an und guckt sein Herrchen an. Was das Herrchen sagt. Und dann sagt das Herrchen, also er kennt sie noch nicht. Aber dann hat er mit mir angefangen zu sprechen und der Hund hat aufgehört zu bellen. Was will ich hier damit sagen? In uns muss so ein Barometer sein. Alles, was nicht Jesus ist, das müssen wir sofort erkennen und nicht an unseren Herrn ranlassen. Zur Ehre Gottes. Wir müssen den Herrn schützen. Gott gab uns deshalb die Kraft, damit wir den Herrn schützen, um den Herrn herum sind, bei dem Herrn sind. Und sobald der Herr sagt, in Ordnung, dann kann also der Hund aufhören zu bellen. War für mich eine Lektion diese Tage. Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann werden wir sofort spüren, und das ist die Wirkung des Geistes, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Das ist Heiliger Geist und das ist nicht Heiliger Geist. Das ist biblisch und das ist nicht biblisch. Selbst wenn du das nicht in der Bibel noch nie gelesen hättest. Aber der Heilige Geist sagt es wie bei diesem Hund. Das ist nicht von meinem Herrn. Und der ließ sich nicht irritieren, bis der Herr sagte, guten Tag, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Ich habe ein paar Sachen gefragt und wir haben dann geredet. Und der Hund war ruhig. Weil der Herr mich kannte und ich den Herrn kannte, obwohl wir nur flüchtig begegnet sind. Die Kraft Gottes ist da, dass du mit den Herrn durch dick und dünn gehst und nicht gleich die Flinte ins Korn wirfst und nicht gleich aufgibst und nicht gleich resignierst. Denn welche der Herr oder der Geist des Herrn leitet, die sind Kinder Gottes. Weißt du, damit offenbart sich die Gotteskindschaft, dass du vom Herrn geführt wirst, vom Herrn geleitet wirst und so, dass du diese Instinkte bekommst, das ist der Herr. Das war bei uns auch zu Hause. Ich habe, als ich mir diese Hundpredigt da, ich mache jetzt eine kleine Hundpredigt ein bisschen. Als bei uns auch zu Hause, wenn die Kinder nach Hause kamen, hat der Hund nicht gebellt. Aber sobald sich ein Fremder dem Hof näherte, hat der doch einen Zirkus gemacht. Und genauso der Heilige Geist in uns, die Kraft Gottes. Sobald sich der Teufel uns nähert, schlägt bei uns Alarm. Da leuchtet alles rot. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, der Vater nach Hause kommt und so weiter, da winselt er mit dem Schwanz und freut sich. Und genauso ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Weil alles, was nicht Jesus ist, ist alles Alarm. Alles, was nicht Reich Gottes ist, ist Alarm. Und die meisten Leute haben verlernt diese geistliche Sensibilität. Die sind nicht mehr sensibel auf das Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb fallen sie auf jeden Spuk herein. Deshalb laufen sie jedem Deppen nach. Deshalb tun sie jeden Blödsinn mit, weil ihnen diese Sensibilität fehlt. Die Leitung des Heiligen Geistes. Wie gebrauche ich die Kraft Gottes? Du musst auf deinen Herrn getrimmt sein. Und du musst deinen Herrn lieben und kennen und weiß, wovon du lebst und wer dich versorgt und wem du gehörst und so weiter. Der Hund kennt seinen Herrn. So steht in der Bibel einmal, sogar der Ochse kennt seinen Herrn und seinen Stall, aber mein Volk nicht. Geisterfüllte Menschen, die suchen immer die Ehre Gottes, Gott zu gefallen, Gott zu dienen, Gott recht zu tun, setzen sich dafür ein und alles andere ist Tabu für sie. Und die wissen ganz genau, da brauchen sie keine großen Kommentare und keinen Katechismus oder irgendwelche Glaubens- oder Christenlehren. Die wissen von innen heraus, das ist richtig und das ist falsch. Leute, was wir brauchen, ist die Geistesleitung. Und dann wissen wir, was Gott gefällt. Und dann werden wir nicht hinter jedem applaudieren und jedem zujubeln. Wir wissen, was Gott... Und wir bestehlen die Menschen, wir bestehlen Gott, wenn wir Menschen applaudieren und nicht Gott applaudieren. Und wir bringen manchmal Leute in große Probleme, verursachen Zweifel und Nöte, wenn wir falschen Leuten Ehre geben und nicht dem Herrn. Weißt du, so viele Menschen, die setzen sich ein für Sachen und denken, das ist Gottes Sache, Gottes Werk, Gottes Reich. Wenn Massenaufläufe da sind, Jesusmärsche oder Feuerkonferenz oder welche Konferenz auch immer und so weiter. Aber weißt du, schau, frag dich nach all diesen großen Tamtam, was ist unterm Strich übrig geblieben? Was ist unterm Strich übrig geblieben? Was trägt bleibende Frucht? Und eigentlich, wir sind angesetzt, und deshalb ist die Kraft da, dass aus der Erde, aus dem Nichts, aus dem Verborgenen, die Kraft nach oben kommt. Nicht nur Blätter und nicht nur Blüten, sondern Frucht. Und zwar bleibende Frucht auch. Die Frucht, die ausreift. Viele Früchte reifen gar nicht aus. Und es gibt so viel Aufbauschung. Und dazu ist die Kraft nicht da, dass wir uns aufbauschen, so wie ein Pfau. Und tun so, als ob. Und dann da hinten ist so ein kleiner Hahn. Nicht mehr. Nicht mehr. Unser Inneres entscheidet. was mit der Kraft passiert, wie die Kraft eingesetzt wird. Weißt du, Heuchelei und Angeberei und Vortäuschung ist so nahe mit der Wirklichkeit. So nahe. Und weißt du, nur du allein weißt es, ist es echt oder ist es nicht echt. Nur du allein, das weiß niemand. Das kannst du, und deshalb, oft tragen wir Masken und spielen etwas vor. Ein geistlicher Mensch merkt es und der Hund merkt es. Der Hund merkt es, der ist echt und der ist nicht echt. Und weißt du, was der Hund tut? Das Erste, wenn ein Hund einem Menschen begegnet, guckt immer in die Augen. Ist dein Auge klar, so ist auch der Mensch klar. Wie sind deine Augen? Kannst du in die Augen gucken? Die meisten Leute können einem nicht in die Augen gucken. Die sind gleich nervös und unsicher, fangen an zu schwitzen. Kriegen nasse Füße oder kalte Füße. In die Augen gucken. Und weißt du, von den Augen merkst du, denn Augen sind die Fenster der Seele. Es werden nicht alle, sagt der Herr Jesus, Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel tun. Oder der Herr Jesus weiter in Matthäus 25, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Alles Kraftwirkungen, aber diese Kräfte waren von woanders oder für was anderen. Es ging um menschliche Ehre, menschliche Verherrlichung. Was sagt Gott zu deinem Einsatz? Du hast gesagt, du willst die Wahrheit hören. Was sagt Gott zu unserer Aktion als Gemeinde? Wir müssen uns selbst in Frage stellen. Jeder Einzelne für sich selbst. Und wir als Gemeinde zusammen. Eine Gemeinde in der Bibel, ich bin froh, dass nicht die Gemeinde hier in Berlin war, das Gemeindezentrum, die Freie Nazareth-Kirche. Eine Gemeinde in der Bibel sagt, ich weiß, ich kenne dich, ich weiß deine Werke, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß alles. Weißt du, Gott können wir nichts vormachen. Und da heißt es von der Gemeinde, den Sendschreiben, lies mal, Kapitel 2, Offenbarung Kapitel 2, Kapitel 3. Und da schnallt es ab. Und dann sagt der Herr, ich weiß und so weiter. Und bei der frömmsten Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus, die sogar noch auf apostolische Gründerfeder zurückgeht, Paulus war dort und Johannes war dort und Polycarp war dort und so weiter. Und da sagt er, ich habe was wider dich. Und weißt du, was das Problem ist? Du hast die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe. Wie steht es um die erste Liebe? Und Gott gab uns einen Geist und die Kraft der Liebe. Und zwar der ersten Liebe. Weißt du, die erste Liebe ist die ursprünglichste Liebe, die anfängliche Liebe. Als du dich bekehrt hast, als man dir noch keine Mitgliedskarte in der Hand drückte und sagte, herzlich willkommen in der Gemeinde und dich noch nicht getauft hat. Weißt du, du hast so viel Liebe gehabt, hättest du alle hingehen können. Jesus liebt dich, Jesus ist auferstanden, Jesus ist derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Und so weiter. Du warst so begeistert von Jesus, wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen für Mission 1000 Euro, du hättest sogar deine Bank geplündert. Und du hättest alles gemacht, nur um Jesu Willen zu tun. Das war die erste Liebe. Du wärst durch dick und dünn gegangen. Heute schon zu viel, wenn man sagt, wir haben Evangelisation, wir haben Gebetsstunde, wir haben das und so weiter. Nein, weißt du, wir kommen, das sage ich schon, wenn wir am Sonntag kommen. Das ist schon genug. Weißt du, das plagt man sich schon genug am Sonntag. Nein, weißt du, da ist dir nicht genug. Dann sagst du, haben wir nicht noch eine Versammlung, haben wir nicht noch einen freien Tag dazwischen? Und dergleichen, können wir nicht noch mit zusammen Bibel lesen, Wort Gottes studieren, da ist dir nichts zu viel, die erste Liebe. Und dann da hast du gar nicht so groß kritisiert, da hast alles geschluckt, da hast alles geglaubt, da hast alles angenommen, da hast alles getan. Wenn man dir gesagt hätte, mach Handstand für Jesus, hättest Handstand für Jesus gemacht. Aber jetzt, lass uns für Jesus aufstehen. Du sagst, ich bin zu müde. Ich sag das nur, wie weit wir gesunken sind. Und du hast, ich habe was gegen dich. Die erste Liebe fehlt. Du hast schöne Musik, wunderbare Prediger und Predigten, straffe, gute Organisation. Ihr habt euch äußerlich liebt, küsst euch ab nach links und rechts. Habt perfekte Lehre. Ihr macht alles. Bibelkurse, Bibelstunden, Glaubenskurse, Gabentests und Gebetsstunden und ja, Prophetien, Gesichter, Visionen, Offenbarung. Ist ja alles da. Ihr seid ja eine echte, charismatische Gemeinde. Aber der Herr sagt, die erste Liebe fehlt. Die erste Liebe fehlt. Was nützt das alles? Die erste Liebe fehlt. Weißt du, so richtig verliebt sein. Richtig verliebt sein in Jesus. Das ist eine große Kraft. Verliebte Menschen. Puh. Was kann Gottes Kraft in dir bewirken? Was will es bewirken? Ich sage dir noch ganz schnell, es macht dich gelassener, sanfter, demütiger, geduldiger, bescheidener, nüchterner und es macht dich reiner. Das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Kraft Gottes reinigt deinen Charakter, macht dich frei von Hass und Bitterkeit, Ärger und Neid, Eifersucht, von der negativen Lust, macht dich frei von Furcht und den ganzen Fragezeichen. Kraft Gottes hat etwas mit Reinheit zu tun, pur. Das ist Kraft Gottes. Nimm mal so reines Gift, du vergiftest dich, verstehst du, oder reinen Alkohol. Reinheit heilt die Wunden. Reinheit gibt Siege. Bevor Gott uns gebraucht, reinigt er uns von dem ganzen Unflat. Das ist die Kraft der Wirkung Gottes. So richtig, wirst richtig eingeseift. Eingeseift und dann, die meisten sind wasserscheu. Die meisten Kinder Gottes. So, wie reinigt Gott uns? Gottes Kraft hat eine reinigende Kraft. Psalm 101, Vers 8. Jeden Morgen zerstöre ich den Frevler. Hör zu. Jeden Morgen zerstöre ich den Frevler vom Angesicht der Erde. Das ist, wie Gott uns reinigt. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, zerstört er den Frevler vom Angesicht der Erde. Jeden Morgen besiegt er die Finsternis. Und sagt Johannes, heute kriegst du den Teufel unter die Füße wieder. Da musst du wieder ganz stramm stehen und nicht weichen. Jeden Morgen zerstöre ich den Frevler vom Angesicht der Erde. Jeden, der andere ins Unglück stürzt, will ich aus der Stadt entfernen, steht weiter nachher in den Psalmen. Jeden Morgen reinigt er seine Gemeinde, sein Volk. Jeden Morgen reinigt er seine Kinder. Jeden Morgen zerstöre ich den Frevler, was es auch immer heißt. Jeden Tag macht er dich gerechter. Das ist die Wirkung der Kraft Gottes in dir, dass du plötzlich gerechter wirst und gerechter und nochmals gerechter und nochmals gerechter. Und das verbessert dich. Und weißt du, da wirst du königlicher, priesterlicher und prophetischer. Jeden Tag etwas mehr. Jeden Morgen erlebst du die Auferstehungskraft. Derselbe Geist, der Jesus lebendig macht, der macht unser sterblicher Leib lebendig. Jeden Tag gehst du auf neue Dinge zu und sagst, Herr, mit deiner Hilfe werde ich heute das auch unter die Füße kriegen. Das ist die Wirkung der Kraft Gottes. Nicht, wo du andere kontrollierst, nein, sondern wo der Geist Gottes dir hilft, dein Schweinehund innen drin zu kontrollieren. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt und dann sagt er, geht hin und tut es, was ich euch geboten habe. Weißt du, was nützt es? Du weißt, Jesus hat alle Macht und du tust das nicht, du setzt es nicht um. In Jesu Namen. Weißt du, wir müssen lernen, in Jesu Namen die Dinge umzusetzen, die nötig sind. In Jesu Namen. Umzusetzen. Also in Jesu Namen, um Jesu Willen, um des Reiches Gottes Willen, zu Gottes Ehre, werde ich jetzt meine Zunge, meinen Mund zukleben, meine Zunge einen Zaum einlegen oder mein Maul halten. Ich werde stille sein. Ich werde mich nicht aufregen. Es kocht zwar innen drin, aber Herr, du weißt es. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir sind dem Fleisch nach schwach, aber dem Geist nach stark. Jeden Morgen vernichtest du den Frevler. Jeden Tag sind wir dem Fleisch nach schwach, dem Geist aber stark. Im Geist, da reißen wir die Festungen nieder, wie Petrus schreibt, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Da können wir die ganze Waffenrüstung anlegen, im Geist. Aber handeln wir auch dementsprechend nachher draußen. Im Geist sind wir stark. Was bist du im Fleisch? Weißt du, so viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. So, Halleluja. Und dann, weißt du, das hat alles keinen Wert. Sag doch deinem Gott ab. Lass uns einpacken. Und so weiter. Weißt du, wir sollten lieber im Fleisch anfangen. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, bei mir geht's nicht, läuft nicht. Und dann im Geist aufhören. Aber hier dem Fleisch nach sind wir schwach, dem Geist nach sind wir stark. Es entspricht nicht. Es entspricht nicht dem, was Wirklichkeit ist. Weißt du, die Wirklichkeit muss mit dem Geist übereinstimmen und der Geist muss mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Und das ist die Kraft der Umsetzung der Kraft, dass das, was ich im Geist weiß, im Fleisch umgesetzt wird. Das Fleisch ist schwach. Das Fleisch braucht Hilfe. Das Fleisch braucht Kontrolle. darum bittet David einmal, er weiß das, was mit Saul passiert ist, weil er sein Fleisch nicht beherrschte, sein Ärger nicht beherrschte, sein Neid nicht beherrschte, seine Eifersucht nicht beherrschte und so weiter und seinen Todesgeist und Wutgeist und welchen Geist auch immer nicht beherrschte. Er wusste, wenn der Geist Gottes von mir weggeht, kann ich mein Fleisch nicht beherrschen. Nimm deinen Geist nicht von mir. Und solange der Geist Gottes bei dir ist, hast du Kontrolle. Ist der Geist Gottes nicht bei dir, hast du keine Kontrolle. Jetzt lese ich eine Bibelstelle, Epheser 6, Vers 10. Noch ein letztes Wort, aber das ist nicht mein letztes Wort, aber trotzdem. Steht aber in der Bibel. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Sagt Paulus, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Das ist das Geheimnis. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr auch die Schliche des Teufels, oder da können die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Also da wird uns die Richtung angegeben, wo es lang geht. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Du kämpfst nicht gegen die Kommunisten und Moslems. Du kämpfst gegen den Kommunismus, aber nicht gegen den Kommunisten. Der Kommunist ist ein Mensch. Du kämpfst nicht gegen die Moslems. Du kämpfst gegen den Islam, wenn es überhaupt. Du kämpfst nicht gegen den Sünder. Du kämpfst gegen die Sünde. Du kämpfst nicht gegen die Geizhälse. Das sind die Menschen, die jetzt falsch programmiert sind. Sondern du kämpfst gegen den Geiz. Und deshalb, wir müssen die Menschen in Ruhe lassen, sondern den Geist bekämpfen, der dahinter steht. Und wir kämpfen mit diesen Mächten, den bösen Geistern, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, dann könnt ihr den Widerstand leisten. Irgendwann kommt der schlimme Tag bei dir, so wie dein Hochzeitstag kommt. Also wenn der schlimme Tag kommt, dann greift, dann könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Weißt du, wir müssen üben. Wenn du nicht übst und nicht trainierst mit den Waffen des Geistes, dann kommt der schlimme Tag und du bist erledigt. Also, wie gebrauche ich die Kraft Gottes? Selbst wenn du keine Kraft Gottes hast oder jetzt nicht brauchst, aber du musst üben. Ich habe Auto gehabt, bevor ich Führerschein hatte. Weißt du, immer wieder bin ich dann mal rausgefahren aus der Garage und wieder reingefahren. Und so weiter. Immer springt das Auto noch an. Und dergleichen. Und selbst wenn ich nicht fahren konnte, noch nicht durfte, aber ich habe immer wieder probiert, läuft es noch. Und genauso, du musst es immer probieren, ob noch die Batterie stark ist, springt er noch an, funktioniert noch alles. Und deshalb auch die Gaben, die in dir sind, funktioniert das alles noch? Wie funktioniert das noch? Mal anspringen, mal raus und reinfahren. Und dann nachher kam der Tag, wo ich meinen Führerschein hatte, dann nichts wie auf die Autobahn. Und dann, da kommt der Tag. Dann könnt ihr Widerstand leisten und siegreich das Feld behaupten. Seid also alle Zeit bereit. Legt die Wahrheit als Gürtel um und den Panzer der Gerechtigkeit an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkündigen. Vor allem aber haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch. Vertrauen zu Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch gibt. Betet zu jeder Zeit. Wozu hat Gott uns die Kraft gegeben? Dass du Tag und Nacht beten kannst. Betet zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Weißt du, und das ist so wichtig, nicht nur für sich zu beten, sondern für alle Gläubigen. Nimm so ein Foto von der Gemeinde oder nimm so ein Bild und sag, ich bete jetzt für die Schwester, die in der ersten Reihe sitzt, ich bete für die Geschwister, die in der zweiten Reihe sitzen, ich bete für die Geschwister so, die dort sitzen und so weiter, die auf links und rechts sitzen und so weiter, ich bete. Fang an, für alle Gläubigen zu beten. Dazu hat Gott uns die Kraft gegeben. Und weißt du, du wirst so beschäftigt sein, dann reichen die 24 Stunden nicht mehr zum Gebet. Du hast alles, was du brauchst. Es ist dir alles gegeben. Du musst es nur einsetzen und anwenden. Und auf der Anwendung kommt es an. Entfessle die Kraft Gottes. Entfessle die Kraft Gottes. Weißt du, die Kraft Gottes ist gebunden. Und die muss entfesselt werden. Und du hast gesagt, du willst die Wahrheit hören. Seid ihr immer noch dabei?
Ja.
Okay. Gott bindet sich an sein Wort. Er bindet sich an uns, damit diese Kraft entfesselt werden kann. Er bindet sich an dem Namen Jesus. Er bindet sich an die Aufgaben, an die Ämter, die gegeben sind, die er gesetzt hat in der Gemeinde. Er gesetzt hat, nicht die Leute, sich sie angemaßt haben und sie an sich gerissen haben. Die Kraft ist auch an den Dienst gebunden. In dem Augenblick, wo du anfängst zu arbeiten, weißt du, wenn du einen Auftrag bekommst, bekommst du auch die Mittel dazu, dass du es tun kannst. Und solange du das nicht tust, wirst du auch die Mittel nicht bekommen. Manche Leute sagen, der Herr gibt mir nicht. Du tust nichts. Fang an, was zu tun, und die Dinge werden anfangen zu fließen und zu funktionieren. Fang an, auf Leute zuzugehen. Fang an, Handreichung zu tun. Fang an, jemanden unter die Arme zu greifen. Und du wirst merken, was für eine Kraft auf dich zukommt. Aber du wirst ja die Wahrheit hören noch. Wie kommt die Wirkung Gottes in mein Leben? Jesaja 58, Vers 1. Halt dich fest. Halt dich fest. Leute, wir müssen uns manchmal so am Zopf packen und an die Ohren ziehen und mal die Wahrheit hier halten. Jesaja 58, und das ist das Geheimnis, warum so viele Leute keine Kraft haben. Warum die Kraft Gottes bei ihnen nicht funktioniert. Rufe getrost, halte nicht an dich. Das ist also schon allein. Rufe getrost, sag's, sprich's aus. Das meiste funktioniert nicht, weil die Leute den Mund nicht aufmachen, nicht aussprechen. Sprich aus, ich bin geheilt, ich bin gesund, ich bin befreit, ich bin gesegnet. Was weiß ich? Sag's das, was du brauchst. Rufe getrost, halte nicht an dich. Jesaja 58. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde meinem Volk, und jetzt pass auf, seine Abtrünnigkeit, den Schweinehund da. Hol den raus. Verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, wie gebrauche ich die Kraft Gottes und, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht deines Gottes und seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass ich ihnen nahe bin und ihr Gott bin. Warum fasten wir und du siehst mich nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Also du siehst, wir quälen uns, wir machen ja alles. Geistliche Kriegsführung, wir hauen rein und wir proklamieren und wir machen und quälen uns. Du musst dich nicht quälen. Bei der Kraft Gottes schwitzt man nicht. Bei der Kraft Gottes muss man sich nicht quälen. Und jetzt kommt's. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Weißt du, was nützt dein ganzes Gehabe, dein ganzes Beten und du drückst ständig, kommandierst andere, kontrollierst andere und dich selbst schonst dich. Was du von anderen erwartest, tust du als erstes. Das ist Fasten. Aber es ist noch nicht fertig. Lassen wir mal. Ihr geht euren Geschäften nach. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Das ist, warum nichts passieren kann. Weil wir uns rumschlagen beim Beten. Und so weiter. Und Herr, zeig's ihnen, sag's ihnen, gib's ihnen. Und du weißt, was für Gedanken dann alle so hochkommen, so Neid und Hass und Bitterkeit. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr euren Geschäft nach, bedrückt eure Arbeiter, gebt ihren Lohn nicht, steht beim Amos nachher. Siehe, wenn ihr fastet, hadet und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein, ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, so soll das Fasten sein, an dem ich gefallen habe, am Tag, an dem man sich kasteilt, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt und wie Schilf und Sack und Asche und so weiter, nein. Wollt ihr wirklich ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist das, was mir gefallen soll, sagt der Herr? Aber das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lasst los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lasst los, das ist Befreiungsdienst. Lass los, wie du mit Unrecht, ohne Grund, ohne dass da dir jemand was getan hat, nur weil es schief geguckt hat oder geschielt hat. Jesaja 58, das muss man lesen, das muss man rot einrahmen und übers Bett hängen. Lass los, die du Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Weißt du, die Joch gelegt hast, mach mal das für mich, mach mal das für mich, mach mal das für mich. Joch gelegt, arbeite für mich, setz dich für mich ein, lass uns dein Opfer bringen. Du darfst von niemandem ein Opfer erwarten, solange du selbst nicht ein Opfer bringst. Vergiss es. Ich gehe weiter. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg, bring den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen Nackten siehst, so kleide ihn und entzieh dich deinem Fleisch nicht. Weißt du, was heißt deinem Fleisch, deiner Familie? Das ist dein Fleisch, dein Mann, deiner Frau, entzieh dich nicht. Deinen Kindern, deiner Oma, deinem Opa, entzieh dich deinem Fleisch nicht und Blut. Denn dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann werden Dinge passieren, dann werden Leute gesund, dann sind deine Gelenke, deine Wirbelsäule und deine Hüfte und was weiß ich, das ist alles perfekt. Die meisten Probleme, Nackenprobleme, Rückenprobleme, hat etwas mit Familie zu tun. Bring deine Familie in Ordnung und dein Rücken ist in Ordnung. Es sei denn, du bist verbraucht und hast schwere Arbeit gehabt irgendwo. Verstehst du, ist wieder was anderes. Aber normalerweise, dein Rücken wird geheilt, wenn deine Familiebeziehungen geheilt werden. Ganz einfach. So, und dann wird die Herrlichkeit des Herrn vor dir hergehen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, ich bin hier. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel über ihn redest. Weißt du, nicht mit dem Finger zeigen, das steht in der Bibel. Weißt du warum? Weil mein Vater hat immer gesagt, Johannes, zeig mit niemand auf den Finger. Wenn du mit jemand auf den Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich und einen Daumen nach oben, klag dich bei Gott an. Wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst. Und das ist nämlich unser Problem. Und weißt du, zeigt niemand mit dem Finger. Und wie leicht gebrauchen wir den Finger. Du kannst mit dem Finger Dämonen austreiben und du kannst jemand mit dem Finger in die Hölle jagen und dir selbst die Hölle auf Erden schaffen. Mit dem Finger, nur mit dem Finger, gar nicht viel. Gottes Kraft wirkt Vergebung. Das ist, wie wir die Kraft Gottes einsetzen. In Spanien, mag Spanien, weiß nicht warum, vielleicht geht es, weil es in der Bibel war und Paulus dorthin wollte, Tarsis, Jona. In Spanien habe ich eine Geschichte gelesen, aus Spanien habe ich eine Geschichte gelesen, ging durch die Presse. Ein Sohn hat seinem Vater sehr viel Ärger bereitet und große Schwierigkeiten gemacht. Vater war ein Geschäftsmann und hat den Vater durch sein Benehmen Scheckkarte geklaut oder ein paar Sachen geklaut aus dem Haus, so, und dass er zur Bank kam und hat sich dann ausgegeben als der Sohn von und dergleichen und unheimlich viel Schaden, finanziellen Schaden angerichtet. Und die Liste ist so lang gewesen, der Vater wusste sich nicht mehr zu helfen. Dann geht er zu der Zeitung, Tageszeitung, Hauptzeitung von Madrid und so hoffnungslos über seinen Sohn, dann gibt er eine Anzeige auf und zuerst einmal, er weiß sich nicht mehr zu helfen. Sein Sohn sieht ihn nicht, begegnet ihm nicht, aber der Sohn richtet so einen Schaden an. Und dann, so wie der Vater des verlorenen Sohnes, schreibt er, lieber Paco, so hieß er, treffe mich morgen Nachmittag vor dem Büro dieser Zeitung. Ich will dir alles vergeben, dein Vater. Paco, morgen Nachmittag treffen wir mich hier bei dieser Zeitung. Und weißt du, was da passiert ist? Etwa 800 Pacos kamen. Und alle hoffend auf Vergebung und die Liebe des Vaters. Und genau das ist, worauf die Menschen warten. Die Pacos warten auf die Vergebung. Ich weiß nicht, wie die Sache ausgegangen ist. Auf jeden Fall, das war das, was die Zeitung veröffentlicht hatte. 800 Pacos. Entfessle die Kraft Gottes in dir. Setz sie frei. Setz die Gebundenen, die Gefangenen frei. Und die Leute warten nur auf die Liebe des Vaters, auf die Liebe Gottes, auf die Gnade Gottes. Löse die Leine von diesen Festlegungen, die du gebunden hast, also die sind nichts, die taugen nichts, sind nichts, werden nichts. Nein, das sind Flüche. Sei freundlich, großzügig, so wie Gott zu dir großzügig war. Jakobus 3, Vers 17, 18, die Weisheit von oben hat Teil an der Vollkommenheit Gottes. Sie ist freundlich, nachgiebig, zum Frieden bereit, ist voller Erbarmen und bringt viele gute Taten hervor. Die Pacos können kommen. Die Pacos. Morgen Nachmittag treffen wir uns. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Und das ist, wozu uns die Kraft Gottes befähigen will. Führt also euer Leben als Menschen, die Gott erwählt hat. Und um ihnen seine Liebe zu erweisen, führt ein Leben. Einfach Liebe zu zeigen. und sie zu seinem Volk zu machen. Seid mitfühlend, seid freundlich, seid ehrerbietig, seid nachsichtig und seid geduldig. Kommt miteinander gut aus, tragt es keinem nach. Deshalb hat Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben und sonst nichts anderem. Nicht zum Jodeln und Jubilieren, sondern um nachgiebig zu sein, freundlich zu sein, mitfühlend zu sein, ehrerbietig zu sein, nachsichtig zu sein, geduldig zu sein, einander zu tragen und keinem ein Unrecht zu tun, sondern einander vergeben, wie der Herr euch vergeben hat. Tut alles in der Liebe, sie verbindet euch und führt euch zur Vollkommenheit. Und dazu hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir zur Vollkommenheit kommen, zur Vollendung geraten. Dass wir Menschen herausleben, gebrauche sie dazu. Und du wirst Wunder sehen. Und du wirst Wunder sehen und Zeichen sehen. Und das passiert, wenn du die Kraft Gottes, so wie ich das vorgelesen habe, in Aktion, in Bewegung bringst. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du die Packos liebst. Herr, und dass wir auch den ganzen Pack und die ganzen alles miteinander lieben können. Nicht nur netto, sondern auch Taro und Brutto. Vater, ich danke dir. Wir dürfen die Packos lieben. Halleluja. Und gar nicht, auch wenn noch so viel Schaden angerichtet worden ist, auch noch so viel Unheil angerichtet worden ist, wir möchten deine Liebe weitergeben. Denn dazu sind wir geliebt worden. Denn dazu sind wir bestimmt. Dazu sind wir auserwählt worden. Dazu sind wir berufen, deinen Ruhm zu mehren, deine Ehre groß zu machen. Du bist für alle Menschen gestorben. Du willst, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Vater, du hast uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Besonnenheit, den Geist der Kraft, den Geist der Liebe. Herr, diese Kraft soll in uns arbeiten, diese Kraft soll in uns wirken, auch jetzt heute Abend. Halleluja. Wenn du diese Kraft Gottes brauchst, streck dich einfach aus. Die Kraft zum Lieben, die Kraft zum Vergeben, die Kraft zum Tragen, die Kraft zum Durchhalten, die Kraft zum Ertragen. Gott will uns die Kraft geben, dass du auch die schwierigen und die komischen und die unsympathischen, da heißt es einmal in der Bibel auch die Wunderlichen, dass du auch die Wunderlichen ertragen kannst. Und Herr, die wunderlichen Chefs, steht in der Bibel, Vorgesetzte. Halleluja, Vater, du schenkst uns Liebe, dass wir jedermann gut ertragen können, so wie du uns erträgst. Und ich segne alle, die sich jetzt ausstrecken. Herr, dein Volk siegt, solange diese Hände oben sind. Herr, und wir können manchmal nicht, wir haben manchmal keine Worte, wir sind manchmal sprachlos, aber wir geben es dir ab. Herr, und wenn wir die Hände zu dir emporheben, können wir niemand festhalten, können wir an niemand binden, können wir uns an niemand festhalten als nur dich, Herr. Und deshalb, wir halten uns heute Abend ganz fest an dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns das Vater unser beten. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.